ARD.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything.
Kids these days have the attention span of a goldfish. We see it in the news, I hear it from parents, grandparents, teachers, everyone concerned with their children's ability to focus.
2007 hat Steve Jobs, den wir gerade gehört haben, das iPhone vorgestellt, als revolutionär. Und er hatte recht, ein Leben ohne Smartphone ist heute kaum denkbar, aber es wird heftig um die Wirkung gestritten. Macht es uns dümmer? Können wir uns weniger konzentrieren, wenn es andauernd piept? Wir wollen heute herausfinden, wie eindeutig sind die Studien über die Auswirkungen von Smartphone-Nutzung überhaupt? Wie viel Alarmismus steckt in den jetzigen Antworten, die Forschende, aber auch Bildungspolitiker und Pädagogen präsentieren? Reichen allein wissenschaftliche Ergebnisse, um einen richtigen Umgang mit dem Smartphone zu lernen? Oder wird hier etwa Verantwortung abgeschoben?
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Lucy Kluth und diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, möchte ich euch auf eine Veranstaltung hinweisen. Denn wir kommen mit unserem Podcast auch dahin, wo ihr seid. Nämlich am Dienstag, den 5. November, sind wir mal wieder im Haus der Wissenschaft in Braunschweig zu Gast. Mit einem richtig wichtigen Thema. Es geht um Resilienz und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Unter dem Titel »Vergesst die Kinder nicht. Was braucht eine krisenfeste Jugend in einer überalterten Gesellschaft?« Darüber diskutiert meine Kollegin Corinna Hennig mit Forschenden. Kommt gerne vorbei am 5. November ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns, euch da zu sehen. So, und heute geht es auch ein bisschen um Kinder. Wir reden über Smartphones. Früher war alles besser. Bei neuen Technologien wird ja mal gerne auf die gute alte Zeit verwiesen. Und auch meine Eltern fanden die Welt ohne Fernseher angeblich besser und waren stets bemüht, das richtige Maß zu finden, dass wir nicht fernsehsüchtig werden. Die gleiche Diskussion heute um Smartphone. Alle wollen ja eigentlich nur wissen, wie schädlich ist es denn nun für unsere Kinder? Die Rede ist vom Brain-Drain-Effekt, von digitaler Demenz oder davon, dass unsere durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne kürzer als 9 Sekunden und damit schlechter als die eines Goldfisches ist. Dieses ungute Bauchgefühl sieht der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt als belegt an. Sein aktuelles Buch Generation Angst ist ein Bestseller. Er scheint sich sehr sicher zu sein, dass Smartphones, vor allem voran Social Media, Kinder und Jugendliche depressiv machen. Auf der anderen Seite stellen Forscher und Forscherinnen das in Frage. Und damit willkommen mitten in einem Wissenschaftsstreit, der emotional aufgeladen ist wie selten. Das schauen wir uns an. Studien zeigen tatsächlich auch, dass das Smartphone uns neue Fähigkeiten erlernen lässt und für Kinder auch eine hilfreiche Unterstützung sein kann. Also, wie schlimm steht es wirklich um unsere kognitiven Fähigkeiten, um unsere Gesundheit und die Bildung unserer Kinder im Zeitalter des Smartphones? Und vor allem, für welche Befürchtungen oder sogar Diagnosen gibt es überhaupt handfeste Evidenz? Das bespreche ich heute mit meiner Kollegin Melanie Stinn. Schön, dass du da bist, Melanie.
Hallo, Lucy.
Sag mal, diese Folge hatte ja lange diesen Arbeitstitel Smartphone und Gehirn. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Gehirnscan von mir zeige, weißt du, wie lange ich am Handy bin und ob ich vielleicht auch süchtig bin?
Ja klar, ich weiß alles. Also ich sehe ja auch, welche Websites du besuchst und welche Apps du so benutzt.
Das kann man alles
sehen. Ja, genau. Ja, klar. Nein, das geht natürlich alles nicht. Und das mit dieser Ursache-Wirkung-Relation, da müssen wir auch ganz viel drüber reden, weil das ist in vielen Fällen ja sehr anspruchsvoll zu untersuchen und das zieht sich auch ein bisschen durch diese Folge, dass wir da immer wieder drauf zurückkommen. Es ist einfach eine wahnsinnig komplexe Frage und da wird es keine einfachen Antworten drauf geben. So viel kann ich schon mal vorweg schieben.
Das kennen wir hier bei den Synapsen.
Ja, genau, da sind wir richtig hier. Was man aber durchaus in Gehirnscans feststellen könnte, wäre, ob du süchtig nach was wärst.
Interessant. Wie geht das?
Es gibt einen Bereich in unserem Gehirn, der nennt sich Nucleus Accumbens. Und dieser Bereich, der signalisiert dem Gehirn, wenn es Freude empfindet. Aber selbst wenn du jetzt nicht alle Kriterien einer Sucht erfüllen würdest, könnte ich wahrscheinlich, also vielleicht nicht ich, aber jemand, der sich richtig gut auskennt, könnte wahrscheinlich an deinem Gehirn erkennen, ob du viel Lebenszeit mit dem Smartphone verbringst.
Oh je, wie geht das denn?
Ja, das liegt an bestimmten Bewegungen. Ne? Stichwort
Handy. Oh, du machst schon hier die Bewegung. Scrolling, scrolling, genau. Scrolling mit dem Daumen.
Stichwort Handydaumen, genau. Und das ist eben so, ja, wenn du bestimmte Finger da übermäßig stark benutzt, dann hat das einen Effekt. Und was genau im Gehirn dabei passiert, das erklärt uns jetzt mal Martin Korte. Der ist Neurobiologe an der Uni Braunschweig.
Es gilt fürs menschliche Gehirn, dass alles, was wir intensiv lernen, was wir intensiv tun und was wir häufig wiederholen, im Gehirn einen funktionellen und strukturellen Einfluss hat. Das bringt das Lernereignis mit sich. Wer 100-mal am Tag einen Tischtennisaufschlag übt, der wird Veränderungen in seinem Gehirn erfahren. Und so ist es auch bei der Smartphone-Nutzung. Man sieht also hier Veränderungen im Gehirn tatsächlich auch innerhalb der Finger, die intensiv benutzt werden, die sowohl, wir nennen das den somatosensorischen Kortex, der eben unsere Berührungsempfindlichkeit an verschiedenen Stellen des Körpers abbildet und der im Gehirn auch seine Repräsentation hat. Hier gibt es bestimmte Finger, die häufig benutzt werden, die halt dann einen größeren Raum einnehmen. Im Übrigen durchaus auf Kosten auch anderer Finger, die weniger benutzt werden.
Also unser Gehirn registriert unseren Handydaumen, mit dem wir scrollen. Ist das jetzt ein Problem?
Nö, also ist erstmal kein Problem, ist einfach das Gehirn macht. So arbeitet es halt.
Ob das Smartphone uns dumm macht, das können wir also mit Hilfe von Gehirnscans nicht feststellen. Ich will es aber trotzdem wissen, Melanie.
Ja, da bist du nicht alleine. Ich wollte es auch unbedingt wissen. Und habe dann festgestellt, das kann man so einfach leider nicht nachgucken. Das ist etwas aufwendigere Recherche. Aber wir können uns ja mal angucken, wie es eigentlich so um unsere kognitiven Fähigkeiten in Zeiten des Smartphones bestellt ist. Und was dann häufig mal gemacht wird, auch von Forschenden, ist, dass man sich so anguckt, wie verhält es sich eigentlich mit dem Intelligenzquotienten. Mhm. Und da gibt es eben Aufzeichnungen, so ab den 30er Jahren. Und da gibt es eine These, die manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vertreten, dass wir in den letzten Jahren so, ab den 2000er Jahren eigentlich immer so ein bisschen dümmer geworden sind, weil die Ergebnisse der IQ-Tests eben, ja, nachgelassen haben. Also in manchen Ländern sind sie tatsächlich gesunken, in Norwegen ist das so, oder sie haben eben so, ja, sie stagnieren jetzt so, das ist in Deutschland der Fall. Mhm. Und das ist eine relativ neue Entwicklung, weil vorher war es so, dass wir so ab den 30er Jahren jedes Jahr immer so ein bisschen schlauer geworden sind. Das hatte dann damit zu tun, ne, bessere medizinische Versorgung, bessere Bildung und so weiter. Und das hatte der Amerikaner James Robert Flynn, der hat das entdeckt, der hat sich diese Daten mal angeguckt in den 80ern und hat dann festgestellt, ach interessant, da gibt es ja immer so einen Zuwachs. Und deswegen ist dieser Effekt benannt nach ihm, der heißt Flynn-Effekt. Mhm. Und das, was wir eben jetzt sehen, dass es eben stagniert oder sogar so ein bisschen rückläufig ist seit ein paar Jahren, das nennt sich dann Anti-Flynn-Effekt. Und manche sagen halt, ja, das fällt zusammen,
ja, genau, genau.
Mit dem Smartphone. Das ist ja eine relativ eindeutige Geschichte.
Ja, das passt.
Genau, das würde passen. Allerdings ist es halt so, dass das nicht ganz so eindeutig ist, weil wir unter anderem auch bei anderen Sachen so ein Phänomen haben, dass irgendwann eine Stagnation erreicht ist. Ne? Also bei der Körpergröße zum Beispiel ist es ja auch so. Und da gibt es eben auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, ja, und beim IQ-Test ist vielleicht auch irgendwann mal so ein natürliches Plateau oder so erreicht. Auf der anderen Seite muss man auch mal gucken, was misst eigentlich der IQ-Test? Der ist ja jetzt über 100 Jahre alt und ist das noch zeitgemäß? Mhm. Also die Fähigkeiten, die da abgeprüft werden, sind es eigentlich wirklich die Fähigkeiten, die man heutzutage braucht, um als intelligent zu gelten und um irgendwie erfolgreich im Job zu sein oder so. Und da gibt es eben auch einige Zweifel, dass das einfach nicht mehr so ist. Man kann sich also fragen, was heißt das eigentlich heutzutage, intelligent zu sein? Mhm. Und genau darüber habe ich mich auch unterhalten mit der Psychologin Amy Orben. Die erforscht an der Uni Cambridge, wie das Smartphone sich auswirkt auf uns, aber insbesondere eben auf Kinder und Jugendliche. Die ist zweisprachig aufgewachsen und deswegen habe ich mit ihr auf Deutsch gesprochen.
Es ist einfach eine sehr komplexe Frage, weil zum Beispiel natürlich meine Generation, die mit Smartphones schon groß geworden ist, wir können Telefonnummern uns nicht mehr so gut behalten. Aber ist das gut oder schlecht? Man könnte sagen, ja, wir haben diese kognitive Fähigkeit verloren. Aber man könnte auch sagen, dass wir jetzt das Smartphone dafür benutzen. Und deswegen ist es in echt eine gute kognitive Fähigkeit, dass wir nicht mehr uns Telefonnummern behalten, weil wir können sie ja gut nachschlagen. Aber es ist nicht nur eine wissenschaftliche Frage, sondern auch eine philosophische Frage. Was ist eine gute kognitive Fähigkeit in Zeiten des Smartphones?
Naja, aber wenn unsere Gehirnleistung durch die Smartphone-Nutzung schlechter wird, also auch kognitive Fähigkeiten abnehmen, dann finde ich, kann man das ja auch kritisch sehen. Gleichzeitig ist es eine sehr spannende Frage, ob wir jetzt andere kognitive Fähigkeiten brauchen, zum Beispiel für einen IQ-Test. Was man ja immer wieder liest, unsere Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, weil wir zu viel in unser Smartphone gucken.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das kann auch jeder und jede an sich selbst beobachten, dass man Probleme mit der Aufmerksamkeit kriegen kann durch Smartphone. Das ist auch in mehreren Studien ganz gut untersucht. Zum Beispiel gab es 2023 eine Studie von der Uni Paderborn. Und die haben herausgefunden, dass selbst ein ausgeschaltetes Smartphone, wenn es irgendwo im Sichtfeld ist, dass es die Aufmerksamkeit stört.
Ja, ich gucke gerade auf mein Smartphone. Das liegt hier. Aber nur die Anwesenheit meines Handys lenkt mich schon ab.
Genau, ja, das ist so, denn du brauchst kognitive Ressourcen, die den Impuls unterdrücken, den du hast, immer wieder nach deinem Smartphone greifen zu wollen und da irgendwas zu checken. Mhm. Und das braucht halt Energie und zieht Aufmerksamkeit ab. Interessant ist aber ja zu gucken, was ist denn eigentlich, wenn das Smartphone weg ist und wenn es gar nicht mehr im Sichtbereich ist. Und da gab es kürzlich eine Studie von der Uni Wien und die hat gezeigt, dass Erwachsene sich mindestens genauso gut konzentrieren können wie vor 20 oder 30 Jahren, wenn das Smartphone nicht mehr neben ihnen liegt.
Ich würde sagen, hört sich erstmal gut an, ist eine gute Nachricht, aber ist ja auch ziemlich unrealistisch jetzt in unserem Alltag.
Ja, das stimmt. Also man muss sagen, diese Studie, das war auch wirklich eine klassische Laborsituation. Das Smartphone war weg, es war sogar komplett geräuschlos. Alles, was ablenken kann, wurde sozusagen eliminiert. Was man aber trotzdem sieht, und das finde ich sehr interessant, ist, dass die Fähigkeit grundsätzlich da ist. Mhm. Die ist irgendwie nicht ausgestorben oder weggegangen. Das wird aber einfach torpediert durch die sehr enge Beziehung, die wir üblicherweise zu unserem Smartphone haben. Und was genau im Gehirn passiert, wenn uns das Smartphone ablenkt, das hat mir auch nochmal Martin Korte erklärt.
Das hat vermutlich etwas damit zu tun, dass wir genau genommen zwei Aufmerksamkeitssysteme bei uns im Gehirn haben. Wir haben eins, das ist etwas höher gelegen, das den Stirnlappen mit den Scheitellappen verbindet und wo es eben darum geht, sich vorgenommene Aufgaben zu erfüllen. Das, von dem wir selber glauben, uns in dem Moment, dass es die Aufgabe ist, die wir verfolgen wollen. Wir haben aber natürlich noch ein zweites Aufmerksamkeitssystem, was auch evolutiv sicher wichtig war, was auf äußere Reize reagiert. Also nehmen wir an, jemand tatsächlich aus der Steinzeit ist damit beschäftigt, mühsam eine Wurzel auszugraben und ist da ganz kontemplativ mit beschäftigt. Der sollte natürlich trotzdem, wenn er ein knackendes Geräusch hinter sich hört, darauf reagieren, weil sich hier eine Chance auf eine Beute ergeben könnte oder es könnte auch die Gefahr bestehen, selbst zur Beute zu werden. Also muss man seine Aktivität unterbrechen, sich auf die Außenwelt konzentrieren und man sieht, dass in Anwesenheit eines Smartphones das untere Aufmerksamkeitssystem ein viel zu starkes Gewicht bekommt. Was dann eben tatsächlich bedeutet, dass unsere Konzentrationsfähigkeit dann eben ständig unterbrochen wird und hier wir verkürzte Konzentrationsspannen haben.
Und wenn ich immer wieder aufs Handy gucke, dann unterbreche ich ja jedes Mal meine Arbeit und das führt dann auch zu schlechteren Ergebnissen.
Genau, so ist es. Also das kann man ja auch ganz gut an sich selbst wahrnehmen und viele steuern dann ja auch irgendwie gegen und disziplinieren sich irgendwie, aber es ist ja ein Thema, das wissen wir alle. Manchmal nehmen wir es aber gar nicht so bewusst wahr und dann denken wir, boah, wir sind voll effizient und machen Multitasking.
Oh, Multitasking. Ich glaube ja, dass das ein Mythos ist, weil ich sag mal schon auch ohne Smartphone habe ich da so meine Zweifel dran, dass das effizient ist.
Ja, die Zweifel hast du zu Recht, aber diese Nummer mit dem auf dem Smartphone Sachen nebenbei machen, das ist tatsächlich, auch das ist untersucht, unsere erste Wahl in Sachen Multitasking, also das ist sehr beliebt. Es ist aber in der Tat eine Illusion und das hat mir auch Martin Korte nochmal bestätigt.
Wenn wir also diesen schnellen Hin- und Herwechsel machen, dann wird die Information, die wir lernen, vor allen Dingen, wenn es um Fakten geht, um komplexe Zusammenhänge, nicht über den Hippocampus im Gehirn eingespeichert, der an sich für solche Prozesse zuständig wäre. Dieser Hippocampus, der wird übergangen, wenn wir im sogenannten Multitasking-Modus etwas lernen sollen oder an einem Lernereignis beteiligt sind. Dann geht nämlich die Information ins Striatum. Das liegt unterhalb der Großhirnrinde. Der Nachteil ist, dass der Abruf schwieriger ist, es wird oberflächlicher eingebunden und es kann auch nicht assoziativ abgerufen werden. Das heißt, de facto ist nachher eine Prüfungsleistung schlechter und auch das lässt sich belegen, dadurch, dass die Information anders abgelagert wird.
Also unser Gedächtnis leidet.
Genau, ja. Das gilt aber auch insgesamt für Multitasking. Also wenn ich früher in der Schule irgendwie unter der Bank irgendwelche Zettel geschrieben habe, während
hast du das gemacht?
Nein, natürlich nicht so rein hypothetisch, aber während die Lehrerin was erklärt hat, dann war das ein ähnlicher Effekt. Das ist jetzt nur verstärkt eben, weil wir so oft mit dem Smartphone Multitasking betreiben.
Also wer besser lernen will, sollte Multitasking vermeiden, jetzt egal ob online oder offline und sowieso das Smartphone in den Nebenraum legen, dann ist alles wieder gut. Gibt es da auch mittel- bzw. langfristige Effekte und sind die umkehrbar?
Ja, also dass die umkehrbar sind, davon kann man ausgehen. Konzentration ist ja auch sowas, das kann man tatsächlich trainieren. Mhm. Aber auch diese strukturellen Veränderungen im Gehirn, ne, darüber haben wir gesprochen in Bezug auf den Handydaumen zum Beispiel, da gehen eigentlich auch alle Neurowissenschaftler, mit denen ich jetzt gesprochen habe, davon aus, dass auch die reversibel sind.
Ich möchte hier trotzdem nochmal nachhaken und auch steil fragen. Wir haben am Anfang das Zitat gehört, die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Das hört man oft in der Smartphone-Debatte. Ist da denn gar nichts dran?
Nee, also diese Aussage geht zurück auf eine Studie, die hat Microsoft Kanada gemacht und da ging es um die Werbewahrnehmung. Man wollte gucken, wie aufmerksam sind die Leute eigentlich so für Werbebotschaften. Und da war eben das Ergebnis, der Goldfisch mit seinen 9 Sekunden, ob die dann stimmen, weiß ich übrigens auch nicht, soll aber besser sein als der digital gestresste Mensch. Und wenn man jetzt mal diese Studie sich vornimmt und dann mal in die Quellen guckt und Belege sucht für diese Aussage, man findet sie nicht. Also ich vermute, dies ist frei erfunden, aber es ist, ja.
Es ist hängen geblieben, würde ich sagen. Das können wir uns
total
merken, die 9 Sekunden. Jetzt reden wir ja die ganze Zeit von Erwachsenen, aber gestritten wird sich ja bei diesem Thema oft viel mehr, was Bildschirmzeiten bei Kindern auslösen. Wie schädlich ist das fürs kindliche Gehirn? Was gibt es da für Erkenntnisse?
Ja, genau. Es gibt tatsächlich zu Kindern und Jugendlichen die meisten Studien, weil die eben besonders vulnerabel sind, kann man sich denken. Ne? Das Gehirn ist noch in der Entwicklung und da muss man dann auch am meisten Forschung betreiben. Es gibt da aber Hinweise, dass sehr, sehr lange Bildschirmzeiten tatsächlich einen negativen Effekt auf die Entwicklung des Gehirns haben können. Das sagt zumindest Martin Korte.
Wenn Kinder schon im Grundschulalter anfangen, 2 und mehr Stunden am Tag auf Bildschirme zu schauen, dann sieht man bleibende strukturelle Veränderungen, die die Verbindung der großen Sprachareale miteinander einschränkt. Also es gibt eine große Datenautobahn zwischen dem Wernicke-Areal und dem Broca-Areal. Das sind so die beiden wichtigen Sprachareale in unserem Gehirn, die die Semantik und die Grammatik der Sprache verarbeiten. Und die müssen natürlich prioritär miteinander kommunizieren können. Und die Faserverbindungen zwischen diesen beiden wichtigen Gehirnarealen ist eingeschränkt bei Kindern, die schon im Grundschulalter 2 und mehr Stunden am Tag auf Bildschirme schauen. Wie lang der Effekt erhalten bleibt, ist auch hier nicht klar, aber man weiß, dass er für mehrere Jahre erhalten bleibt.
Das klingt schon alarmierend. Mir persönlich wären jetzt 2 Stunden täglich für mein Grundschulkind auch zu viel, aber streng genommen sind 2 Stunden ja nicht so exzessiv.
Nee, da ist man schnell tatsächlich.
Ja,
ne?
Genau.
Also Film geguckt,
gucken, 90
ja,
Minuten
genau.
Und irgendwie noch eine halbe Stunde drauf. Ja,
genau. Ja, das stimmt. Und es ist auch so, dass sich, was diese Wirkung angeht, ne, von dieser Bildschirmzeit, da streiten sich tatsächlich die Forschenden. Mhm. Ich habe nämlich genau zu dem Beispiel auch mit Sebastian Marquette gesprochen. Der ist Molekularpsychologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er forscht eben auch dazu, wie Smartphones auf unser Gehirn wirken. Und der sagt über genau dieselbe Studie, in der es um die Bildschirmzeit und die Entwicklung der Sprachareale geht Folgendes.
Was Sie gesehen haben in der Studie ist, dass es halt eben einen Zusammenhang gibt zwischen der Mediennutzung der Kinder und bestimmten hirnstrukturellen Veränderungen. Die sind aber extrem schwach gewesen und sind auch letztendlich nur dadurch sichtbar geworden, dass so ein paar Abstriche in der Sauberkeit der Methode gemacht worden sind, was in gewisser Weise methodisch zulässig ist, gegeben der Wichtigkeit der Frage und gegeben des Designs, aber wenn du auf diesen Ergebnissen, wenn du daraus ein Flugzeug bauen würdest, würde ich mit diesem Flugzeug nicht fliegen. Und dann, wenn jemand sagt, ich sehe Veränderungen in den Spracharealen und das ist ein Hinweis dafür, dass die Sprachentwicklung verzögert ist, das ist ein logischer Fehlschluss, weil einfach du kannst aus einer Veränderung des Gehirns kannst du nicht eindeutig, ohne eine ganze Reihe von anderen Daten dazuzunehmen, auf die Kognition schließen.
Das klingt ja ein bisschen anders.
Ja, genau. Also Sebastian Marquette sagt hier, man kann eben aus diesen Daten noch gar nicht genau sagen, was für Folgen da zu erwarten sind. Und dass die Beweiskraft dieser Logik, dass die so ein bisschen wackelig ist, das sagt auch Martin Korte selbst.
Ich glaube, dass die hinsichtlich der doch relativ starken Aussagen, die ich gerade gemacht habe, noch relativ dünn ist, weil doch viele dieser Studien auf Korrelationen beruhen.
Okay, aber trotzdem befürchtet er unter anderem, Vorschulkinder können Probleme mit der Sprachentwicklung kriegen, wenn sie mehr als 2 Stunden Bildschirmzeit täglich haben.
Ja, genau. Und er hat mir auch genau erklärt, warum er da so vorsichtig ist, obwohl es ja zum jetzigen Zeitpunkt noch keine eindeutigen Belege gibt.
Die Einflüsse auf menschliches Verhalten sind unglaublich komplex. Auf der anderen Seite habe ich schon früh in meiner Karriere beschlossen, da den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern für mich plausible Zusammenhänge, für die ich mir auch einen Wirkmechanismus denken kann, der sich dann hoffentlich auch wissenschaftlich überprüfen lässt, dann hier zum Beispiel in dem Fall bei der digitalen Nutzung oder bei der Nutzung digitaler Medien gerade in jungen Alter vorsichtig zu sein. Wir haben auch sonst beim Jugendschutz viele Dinge, wo Verdachtsmomente schon reichen, um Jugendliche zu schützen. Und ich würde mir eine Diskussion in diese Richtung auch wünschen, dass man nicht sagt, man wartet jetzt, bis es die endgültigen Antworten aus 7 verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gibt.
Also Martin Korte warnt hier, obwohl die Datenlage noch nicht eindeutig ist, kommt zu dem Schluss, lieber regulieren als später bereuen. Da fließt doch auch eine persönliche Haltung mit rein, oder?
Absolut, ja. Und das ist was wir super oft sehen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das ist tatsächlich immer wieder in Gesprächen aufgekommen mit allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, mit denen ich gesprochen habe, dass die das total umtreibt bei diesem Thema. Ne? Auch die Verantwortung, wenn man über dieses Thema diskutiert. Also Amy Orben zum Beispiel, die hat einige Studien methodisch kritisiert, die dann zu so einer Panikmache geführt haben, ne? Diese Studien. Und sie hat gesagt, die sind nicht so richtig überzeugend, weil die Daten und so weiter. Mhm. Das führt dazu, dass sie von manchen Menschen dann als Digitalisierungsbefürworterin so gehandelt wird. Und das will die gar nicht. Die möchte einfach objektiv sein und Wissenschaftlerin sein und forschen, aber wird halt häufig, weil das so eine emotionale Debatte ist, einfach in so eine bestimmte Ecke gestellt. Und das ist eben die Gefahr in diesem Bereich, was so heiß diskutiert wird, die dann natürlich auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben. Was viele auch als Belastung empfinden, also Amy Orben zum Beispiel hat es auch gesagt, dass sie gar nichts verharmlosen will. Also sie möchte die Probleme, die durchaus entstehen können, durch eine übermäßige Nutzung natürlich nicht aberkennen. Aber sie möchte einfach, dass es eine ausgeruhtere Debatte ist und dass erstmal die Daten erhoben werden.
Kann man nachvollziehen. Aber gibt es denn auch Punkte, die relativ unumstritten sind?
Ja, und das finde ich persönlich auch einen ganz interessanten und spannenden Punkt. Es ist ja die Frage, was machen wir alles nicht, während wir am Smartphone sind? Mhm. Also sozusagen die Frage nach der Alternative. Mhm. Ne? Und da sind sich die meisten einig, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Martin Korte zum Beispiel, der warnt auch deswegen vor langen Bildschirmzeiten, weil das kindliche Gehirn dann einfach bestimmte Dinge verpasst. Das kann halt in der Folge dann wirklich Probleme geben, wenn die zu kurz kommen.
Eins der kognitiven Dinge, die Menschen ausmacht, ist, dass wir in der Lage sind, eine Theory of Mind von anderen Menschen zu entwickeln. Das heißt, dass wir entwickeln können, abzuleiten, was andere Menschen wohl fühlen und denken. Das müssen wir genauso wie die Sprache erlernen. Wir haben aber dafür genetisch vorgefertigte Module im Gehirn, die hier auf Input warten. Ist bei der Sprache genauso. Dieser Input kommt aber nicht, wenn Kinder und Jugendliche schon viele Stunden im jungen Alter an Smartphones verbringen. Denn es zeigt sich, dass Lernen dann am besten geht, wenn wir auch tatsächlich im Raum mit anderen Menschen sind. Ein anderer Aspekt ist dem der Bewegung. Bewegungsreize des Körpers sind eben auch Entwicklungsreize für das Gehirn. Wenn Kinder, Jugendliche schon in jungen Jahren sich weniger bewegen, ist das nicht nur für die Gewichtsentwicklung ein riesiges Problem, für zukünftige Diabeteserkrankungen, für die Stärke des Herz-Kreislauf-Systems, sondern es ist auch ein Problem für die Feinmotorik, für die Motorik und eben auch für die Entwicklung des Gehirns, die dann eben verlangsamt abläuft.
Ja, und dieses Argument, dass da bestimmte Dinge für die Gehirnentwicklung zu kurz kommen bei Kindern, wenn eben zu viel Zeit vorm Bildschirm verbracht wird, das teilt auch Sebastian Marquette.
Ich glaube, dass das der wesentliche Punkt sogar ist in der ganzen Smartphone-Debatte. Also wenn du jetzt einen Grundschüler, eine Grundschülerin nimmst, was halt wirklich als Zeitfenster zur freien Verfügung für einen Grundschüler in der Grundschule halt ist, das sind vielleicht 6 Stunden, vielleicht sogar nur 5 Stunden und so weiter. Und dann kannst du halt überlegen, was machen die, was passiert. Und wenn du dann natürlich halt irgendwie die Hälfte oder noch mehr davon einfach nur vom Telefon verbringst oder halt vom Bildschirm dich halt mit irgendwelchen Sachen beflimmern lässt, dann fallen natürlich eine ganze Reihe von wichtigen Dingen letztendlich runter, die halt irgendwie auch extrem, extrem wichtig sind.
Also Smartphones, Tablets sollen nicht das Spielen, Toben oder Radfahren ersetzen, da sind sich die Forschenden einig. Aber über vieles wird bei dem Thema in der Wissenschaft gestritten. Bei den einen ist die Digitalisierung ja sozusagen unser Verderben, für andere ist sie der Heilsbringer. Vielleicht sollte man aber auch sichtbarer machen, wo sozusagen vorsichtshalber gewarnt wird, trotz dünner Datenlage und wo es tatsächlich klare Evidenz gibt. Also lass uns jetzt nochmal darüber reden, warum es eigentlich bei dem Thema so viele widersprüchliche Aussagen gibt. Es ist ja ein richtiger Wissenschaftsstreit und den kriegt man ja auch über die Medien mit, ganz zugespitzt. Heißt es, Die einen sind die Digitalisierungsapokalyptiker versus diejenigen, die sagen, die Digitalisierung ist der Heilsbringer.
Ja, ja. Und dieser Prozess, also die einen sagen so, die anderen sagen so, das ist ja auch erstmal ein ganz normaler Prozess in der Wissenschaft. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Ne?
Stimmt, ja.
Also genau, man stellt sich gegenseitig in Frage, dann werden neue Erkenntnisse veröffentlicht, dann entweder werden die widerlegt oder man forscht halt in dieser Richtung weiter. Man kann sich irgendwie streiten, eine Studie zieht die nächste Studie nach sich, ja. Und mit jedem Schritt kommt man dann der Wahrheit ein Stückchen entgegen.
Funktioniert bei diesem Thema aber nicht so richtig.
Man muss wahrscheinlich sagen, noch nicht ganz so gut. Ne? Mhm. Also man muss dem Prozess wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit geben. Und diese ganz konkrete Frage, wie viel Bildschirmzeit in welchem Alter schadet dem kindlichen Gehirn wie, da wäre ich vorsichtig, ob man da überhaupt so eine konkrete Antwort drauf finden kann. Das
aber sei mal dahingestellt. Ist ja genau das, was Eltern wissen wollen. Ne? Also es interessiert mich auch. Warum ist das so schwer?
Weil das, was man untersuchen will, einfach so wahnsinnig komplex ist. Aber neben der Komplexität, da gibt's auch noch andere Hürden. Also immer dann, wenn man genau erforschen will, was jemand am Smartphone eigentlich macht. Also alles, was über die Bildschirmzeit hinausgeht, mhm. sozusagen. Amy Orben, die hat mal ein paar von den größten Problemen zusammengefasst, mit denen Forschende in diesem Bereich kämpfen müssen.
Die Wissenschaft hat drei große Probleme in diesem Feld. Das erste ist, dass Smartphones keine Medizin ist mit einer spezifischen Auswirkung. Das zweite ist, dass wir nicht spezifische Fragen genug stellen. Und das dritte ist, dass wir nicht die Daten haben, um diese Fragen auch auszuwerten.
Also man kann jetzt nicht sagen, 10 Minuten Bildschirmzeit machen dies oder jenes, wie zum Beispiel bei Alkohol. Da kann man es ja schon ganz gut abschätzen, wenn man jetzt in Bezug auf Körpergröße, Gewicht und Stoffwechsel sagen kann, okay, bei dem einen sind 2 Bier zu viel, bei dem anderen 3 Bier, ja?
Ja, genau. Also genau dieser Dose-Response-Zusammenhang, den wir in der Medizin so oft suchen, der lässt sich hier halt nicht so ohne weiteres herstellen. Und das liegt auch daran, nicht nur, weil wir super unterschiedlich sind alle, sondern auch innerhalb einer Person schwanken Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, also kognitive Fähigkeiten ganz erheblich, emotionale Dinge, Stimmung, das ist ja alles natürlichen Schwankungen unterworfen. Das macht es zum einen sehr komplex und man kann sich ja auch mal vorstellen, wie man das Smartphone nutzt, kann an einem Tag eine totale Bereicherung sein, weil ich zum Beispiel mich hinsetze und mit einer App irgendwie Klavier lerne oder sowas.
Ja.
Habe ich tatsächlich mal gemacht.
Ja.
Oder am nächsten Tag super destruktiv, weil ich irgendwen stundenlang auf Insta stalke.
Ja.
Und dann kannst du dir mal eine Situation vorstellen, du siehst irgendeinen Content, also von irgendeiner alten Schulfreundin zum Beispiel auf Insta, die hat sich gerade verlobt, du siehst irgendwie die Bilder am Strand, alle sind super happy.
Aber du bist gerade Single, du findest das überhaupt
genau.
nicht gut.
Ja. Ja, genau. Oder du guckst dir dieselben Bilder an, hast dich aber selber vor 3 Tagen verlobt. Ne?
Ja, also, dann findet man das gut und liked es. Ja.
Ganz genau. Also derselbe Content macht was komplett anderes mit dir.
Ja, also es kommt auf Tagesform und Lebenssituation an. Wie gut man das verträgt, kenne ich auch. Also in Sachen Stimmung wäre der Effekt komplett verschieden. Ja,
ja, genau. Und jetzt stell dir aber mal vor, du wärst jetzt Teil von so einer Studie. Ne?
Mhm.
Da wäre dann ein ganz schöner Ausreißer drin. Ne? Also da hätte man eine ganz schöne Störgröße drin. Und das ist natürlich ein generelles Problem, immer wenn du Studien machst in der Psychologie.
Ja, ja, verstehe. Aber was meint Amy Orben damit, dass die Fragen in der Forschung nicht spezifisch genug sind?
Ja, da geht es eben darum, was genau will man eigentlich messen? Also wir haben schon ein paar Stichworte genannt. Ne? Aufmerksamkeit, Konzentration, mentale Gesundheit, Stimmung und das geht in der Forschung auch gerne mal ein bisschen durcheinander, weil sich das ja auch gegenseitig bedingt. Also wenn ich schlecht drauf bin, kann ich mich in der Regel auch nicht so gut konzentrieren und das macht es einfach wahnsinnig kompliziert.
Wie misst man denn überhaupt? Also wie beobachtet man menschliches Verhalten am Smartphone?
Meistens wird das über Befragungen gemacht, also Selbsteinschätzung und das ist bei dem Thema so eine Sache. Man kann ja mal versuchen, schon die eigene Bildschirmzeit realistisch einzuschätzen. Können wir ja einfach mal machen.
Gerne. Nein, eigentlich nicht so gerne, weil ich denke, ich habe eine hohe Bildschirmzeit. Also ich gehe davon aus, dass ich schon... Oh Gott, also ich arbeite auch am Handy, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Kleine Einschränkung, so 4 Stunden.
Okay, ja. Also ich würde behaupten, ich bin so bei 1,5 Stunden am Tag.
Oh, ja, das gut. Ist ja sehr gut.
Ja, na, ich mal gucken, ne?
Ja, ja, Bildschirmzeit.
Warte mal, wo ist das noch? Ach ja, hier, ich sehe es. Oha, okay.
Ja, ich lag nicht schlecht. Mein Tagesdurchschnitt liegt bei 3 Stunden und 52 Minuten.
Ah ja, guck mal, meiner liegt bei 1 Stunde 4 Minuten. Das ist, oh. Ja, aber pass auf, hier steht auch 50% niedriger als letzte Woche, weil ich bin gerade alleine mit den Kindern.
Guck mal. Okay, ja, alles klar, da hat man nicht so viel Zeit. Genau. Stimmt, auf jeden Fall. Ich glaube, am Wochenende ist es, naja, obwohl nee, am Wochenende ist es bei mir niedriger als unter der Woche.
Ja, siehst du, da hast du dann auch nicht die Zeit.
Okay, wir beide haben uns jetzt ganz gut eingeschätzt, aber Selbsteinschätzungen sind ja immer so eine Sache, ne, wenn es um Studieren geht.
Ja, total. Ich meine, wir haben natürlich jetzt auch so einen Fokus auf das Thema. Wir haben uns beide damit beschäftigt. Alleine das würde ja auch schon wieder was verzehren. Aber in der Tat, es ist eine Störgröße auf jeden Fall. Alternativ werden häufig die Eltern befragt. Kann man sich dann auch mal vorstellen, wie valide sowas ist. Die haben ja häufig auch bestimmte Vorstellungen.
Wie es sein sollte.
Genau, genau. Und ja, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wir unser Verhalten und das Smartphone anders reflektieren, wenn das Smartphone im selben Raum ist.
Also Befragungen sind eher schwierig, ja.
Absolut, aber dennoch basieren die allermeisten Studien in diesem Bereich genau da drauf. Ne? Mhm. Das ist natürlich nicht so günstig. Ansonsten gibt es Laborversuche, also diese Studie aus Wien, die ich erwähnt hatte, ne, wo es darum ging, dass auch das ausgeschaltete Smartphone schon ablenkt. Das war so ein klassischer Laborversuch. Ideal wäre allerdings, eine richtige kontrollierte Studie zu haben. Also die eine Gruppe kriegt 3 Monate lang ein Smartphone und macht alles, ne? Ja. Und die andere Gruppe nicht. Die ist quasi gesperrt.
3 Monate ohne sozusagen. Stelle ich mir schwierig vor.
Ja.
Ja. Bei 4 Stunden
da Bildschirmzeit. Auch nicht so
genau.
Viel.
Und bei den anderen werden die Daten dann getrackt oder wie?
Ja, genau. Das wäre so, ne? Im Idealfall würde man es so machen, tatsächlich. Aber ja, haben wir gerade schon gemerkt, ne? Schwierig durchzusetzen.
Ja.
Ansonsten gibt es eben auch so Apps auf dem Smartphone, die können dann alles Mögliche tracken, was so gemacht wird. Da spielt dann aber das Thema Datenschutz wieder eine Riesenrolle. Das kannst du dir vorstellen, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das ein Riesenproblem und auch eine Hürde, die man dann erstmal nehmen muss. Und wenn du dann noch systematisch Gehirnscans machen willst von den Nutzern und Nutzerinnen, dann wird es sehr aufwendig und auch richtig, richtig teuer. Ne? Aber klar, müsste man machen, wenn man auch strukturelle Veränderungen wirklich sehen will im Gehirn. Und was das alles heißt für Forschende, das hat mir Amy Orben auch nochmal erklärt.
Ich sage oft, dass die Wissenschaft in diesem Feld ein Kampf kämpft, den wir nicht gewinnen können. Wir haben nicht die notwendigen Daten, um diese Fragen gut auszuwerten. Viele der großen Technologieunternehmen wissen genau, was jedes Kind auf dem Smartphone tut. Aber als Wissenschaftler können wir darauf nicht zugreifen.
Die großen Tech-Konzerne wie Meta oder Alphabet erschweren also den Zugang zu den Daten. Aber da sollte sich doch was ändern durch den Digital Services Act, oder?
Ja, genau. Also der Digital Services Act, der ist seit Februar jetzt in Kraft in der EU. Das ist so ein Rechtsrahmen für digitale Dienste, kann man sagen. Der soll mehr Transparenz reinbringen und die Verbraucher und Verbraucherinnen besser schützen. Und der soll unter anderem eben auch Forschenden erleichtern, Daten zu bekommen von Betreibern von Social-Media-Plattformen beispielsweise. Mhm. Da gibt es wohl auch erste Erfolge, aber man muss einfach noch ein bisschen abwarten, bis man sieht, ob das jetzt der große Wurf ist.
Okay, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist, Daten in dem Bereich zu erheben und dass es viele Ungenauigkeiten gibt. Halten wir hier schon mal fest, es gibt vieles, was wir noch nicht wissen. Wenn wir über Smartphones und Bildschirmzeit sprechen, dann müssen wir auch über Social Media sprechen und inwiefern das unsere Gesundheit beeinflusst, vor allem unsere Psyche. Im Fokus stehen da besonders die Jüngeren, die viel auf Instagram und TikTok unterwegs sind. Da gibt's ja regelmäßig die Warnung, dass sich das auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen negativ auswirkt. Ist das wirklich so klar?
Ja, also so richtig klar ist auch da nicht so viel. Was einen ja ein bisschen überrascht, und du hast es jetzt auch angesprochen, weil so das Medienecho und so ein bisschen anders ist.
Ja.
Da scheint es schon sehr entschieden zu sein. Es gibt aber auch da wieder total viele Faktoren, die bestimmen, ob jetzt jemand, egal ob Kind oder Jugendlicher oder Erwachsene, krank wird durch das Smartphone, psychisch krank wird. Also das ist auch wieder super, super komplex. Amy Orben, die forscht genau dazu und die hat sich mit ihrem Team mal sämtliche Studien zu genau dieser Fragestellung angeguckt.
Die Wirkung des Smartphones auf Kinder wird sehr individuell sein. Es hängt davon ab, wie das Smartphone benutzt wird, welche Funktionen, wann, in der Nacht, während dem Tag, auch wofür benutzen die das Smartphone, um Informationen zu sammeln oder weil das Smartphone also Hilfe, wenn es stressig wird, benutzt wird. Aber es wird auch die Einwirkung beeinflusst, von welchem Kind das Smartphone benutzt wird. Manche werden wahrscheinlich schneller Auswirkungen spüren und andere weniger. Das könnte sein wegen Alter, wegen dem Gender oder auch das Familienleben um das Kind herum.
Also alles sehr individuell, aber trotzdem gibt es ja Untersuchungen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche einsam sind, dass sie depressiv sind und da spielen soziale Medien ja schon eine Rolle.
Ja, genau, die gibt es und es gibt tatsächlich auch die meisten Untersuchungen zum Smartphone, die gibt es zu Social Media und diesem Mental Health Bereich. Jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel Einsamkeit, weil das auch viel diskutiert wird. Also da gibt es eben die These, dass soziale Medien eigentlich Kinder und Jugendliche einsamer machen, weil eben reale Kontakte dadurch abnehmen. Ne? Es gibt aber genauso gut Studien, die zeigen, nee, das Gegenteil ist der Fall. Also weil Kinder oder Jugendliche rund um die Uhr jemanden erreichen können, mit dem sie irgendwie Probleme besprechen können und sich da gut aufgehoben fühlen die sich sogar weniger einsam. Also da geht es in beide Richtungen. Und dann ist da auch noch zu klären, was ist hier eigentlich Henne, was ist Ei. Ne? Also greifen einsame Menschen tendenziell eher auf soziale Medien zurück und lassen so irgendwie ihre sozialen Kontakte auferleben? Oder ist es andersrum? Ne? Wird man erst einsam dadurch, dass man die viel benutzt? Das ist eben auch nicht so ganz banal, das zu beweisen. Und man kann es eben nicht so verallgemeinern, wie das häufig im öffentlichen Diskurs passiert.
Es ist eine polarisierte Debatte. Oft gibt es Wissenschaftler, die sagen, das Smartphone hat gar keinen Effekt auf das Wohlbefinden oder das Smartphone ist wirklich das Ding, das die ganze mentale Gesundheit von jungen Menschen zerstört. Und ich denke, die Antwort ist irgendwo dazwischen. Natürlich gibt es Funktionen auf Smartphones, die nicht hilfreich sind. Oder es gibt junge Menschen, die auch negative Auswirkungen haben werden. Zum Beispiel erforscht mein Team sehr viel, was ist mit Kindern, die schon vor Depressionen zum Beispiel leiden oder Anxiety oder Kinder, die sich selbst verletzen, kann das Smartphone zum Beispiel ihnen Bilder zeigen, die das schon verschlechtern und deswegen. Man kann nicht sagen, dass Smartphone keine Auswirkungen haben würde oder keine negativen Auswirkungen. Aber für die meisten Kinder wird es wahrscheinlich negative und positive Auswirkungen haben. Und zum Beispiel gibt es auch Kinder, die wirklich Schwierigkeiten haben mit ihrer psychischen Gesundheit, die aber sehr viel Gemeinschaft auf den sozialen Medien finden. Und deswegen können wir auch nicht sagen, jetzt diese Gruppe ist einheitlich negativ beeinflusst. Es ist sehr wichtig, wenn zum Beispiel ich mit Politikern oder in Ministerien arbeite, dass wir sagen, ne, wenn wir jetzt das ganze Smartphone wegnehmen würden, würden wir positive und negative Einflüsse beeinflussen.
Ja. Ja, und ganz viele Accounts auf Instagram, die thematisieren ja auch Mental Health. Und es wird ganz selbstverständlich über psychische Probleme auf Social Media gesprochen. Also da finden sich ja Gleichgesinnte. Also ist das ja gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Das ist halt so ein positiver Effekt. Amy Orben hat es ja auch angesprochen. Es gibt sicherlich Jugendliche, die da besonders vulnerabel sind. Ne? Sie hat ja gesagt, Essstörung ist so eine Sache. Ja. Oder eben Kinder, die sich selbst verletzen. Ne? Und ich denke, ja klar, also dass das so eine Problematik verstärken kann. Ne? Das
liegt irgendwie auf der Hand.
Genau, genau. Und da hat man natürlich dann auch, wie soll ich sagen, eine besondere Aufsichtspflicht als Eltern vielleicht nochmal, ne? Oder muss da besonders sensibel sein?
Aber was mich ehrlich verwundert, ansonsten kann man keine Aussagen machen, dass es ein ungesundes zu viel an Social Media gibt. Das ist ja irgendwie kaum zu glauben.
Ja, das ist ja auch nicht so ganz so, ne? Also es gibt ein zu viel, aber das Schwierige ist eben zu sagen, bei wem ist wann zu viel, ne? Also das ist der Punkt. Da hat einfach die Wissenschaft noch keine eindeutige Antwort drauf. Und ich denke, was man aber auf jeden Fall erkennen kann, ist, dass es Auswirkungen gibt, also dass es negative Auswirkungen gibt in Bezug auf die Stimmung. Da hat mir Sebastian Marquette auch nochmal erklärt, was es damit auf sich hat.
Was du tatsächlich in Studien siehst, die nicht unbedingt mit Kindern, sondern auch mit jungen Erwachsenen gemacht worden sind, aber du siehst, dass eine ganze Reihe von Kurzzeitindikatoren für mentale Gesundheit, dass die durchaus, also die Schwankungen, also ne, so Laune, Einstellung, Gedächtnis, so basale emotionale, kognitive und motivationale Faktoren schwanken über eine längere Zeit, über Wochen, Monate hinweg. Und das Ganze fällt halt eben zusammen in gewisser Weise mit der Social-Media-Nutzung. Also um es ganz platt zu sagen, wenn ich Dienstag den ganzen Tag auf Insta hänge, bin ich mittwochs einfach nicht so gut drauf. Ja, also solche Sachen kannst du halt schon ziemlich gut ablesen.
Also doch.
Ja, Vorsicht, Stimmung ist ja erstmal noch keine psychische Krankheit, ne? Ja. Aber klar, ne? Es ist so in der Beweiskette, ist nicht so günstig, da gebe ich dir recht. Aber es fehlen eben noch Langzeitstudien auf jeden Fall. Amy Orben, die wir hier ja auch schon mal gehört haben, ein paar Mal jetzt, die hat sich zusammen mit einem Kollegen mal die gängigen Datasets angeguckt, die oft benutzt werden, gerade wenn man so sehr apokalyptische Aussagen machen möchte, wie das Smartphone verdirbt eine ganze Generation und so weiter. Und die haben sich also diese Daten mal angeguckt und haben geguckt, auf wie viele Arten können wir die eigentlich auswerten und haben dann einfach mal so, ja, wie rumgespielt, ne? Also die haben einfach geguckt, okay, was kann man damit machen, wie gehen wir mit Ausreißern um, welche Daten nehmen wir rein, welche nicht und so weiter. Alles zulässige Möglichkeiten. Und was dabei rausgekommen ist bei dieser Studie, das hat mir Sebastian Marquette nochmal erklärt.
Es gibt eine ganze Reihe von Art und Weisen, die Daten auszuwerten, dass du einen negativen Zusammenhang siehst zwischen Social-Media-Nutzung und mentaler Gesundheit. Also, dass du halt, je mehr Smartphone-Nutzung, desto weniger mentale Gesundheit. Es gibt aber auch durchaus statistische Auswertungen, die zum gegenteiligen Ergebnis kommen. Und wenn du versuchst, alle verschiedenen Kombinationen durchzuspielen, kommst du an einen Punkt raus, wo du sagst, wir sehen eigentlich keinen wirklichen Zusammenhang. Beziehungsweise wir sehen einen kleinen Zusammenhang, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Variablen, die viel, viel aussagekräftiger sind. Also ich glaube, der stärkste Indikator ist Bullying. Also wenn die Kinder gebullied, gemobbt werden in der Schule, in der Klasse, das ist viel, viel stärker. Schlaf ist ein anderes Ding, wenn die nicht genügend schlafen. Wobei man dann natürlich auch fragen kann, warum schlafen die nicht genug? Vielleicht, weil die abends zu viel mit dem Telefon daddeln. Das kann natürlich auch sein. Und was dann halt so im Jugendalter dazu kommt, sind so Kummer-Saufen-Episoden und so weiter. Die haben einen sehr, sehr starken negativen Einfluss auf mentale Gesundheit. Die Mediennutzung, die kommt da irgendwie so an vierter, fünfter, sechster Stelle und ist halt vergleichsweise gering.
Und Mobbing wiederum, hat er ja gerade angesprochen, ist ja auch eine Sache, die durch Social Media total befeuert werden kann. Ist also doch echt alles kompliziert.
Ja, super kompliziert. Aber ich finde, wenn man jetzt schon weiß, ne, was wir gerade gehört haben, dass sich halt so eine exzessive Social-Media-Nutzung am nächsten Tag irgendwie schlecht auswirkt, dann oder dass Kinder und Jugendliche viel zu wenig schlafen und das auch für die Entwicklung schlecht ist und so, dann finde ich, ja, reicht das wahrscheinlich schon, genauso wie du gerade auch nochmal betont hast, Mobbing, ne? Also dann reicht das ja auf jeden Fall schon, finde ich, um da regulierend irgendwie einzugreifen, ne? Also als Eltern, vielleicht an der Schule auch, aber auch auf politischer Ebene möglicherweise. Es reicht aber nicht, und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, um komplett apokalyptisch zu werden, ne? Und eben einer ganzen Generation jetzt die Smartphones verbieten zu wollen. Das wird ja auch diskutiert und da, finde ich, sieht man einfach dazu, Leute, gibt es nicht die Daten. Ne? Es wird übrigens noch viel komplizierter, wo wir schon dabei sind, wenn man jetzt auch noch den sozioökonomischen Status mit reinnimmt, also ne, sich anguckt, wie ist dieses Kind eigentlich aufgewachsen oder wie wächst es auf, in welchem Umfeld.
Der sozioökonomische Status bewirkt, wie viel Technologie in Familien benutzt werden. Zum Beispiel in den USA sind Kinder von Familien, denen es weniger gut geht, sind mehr auf Technologien und haben mehr Zeit vor Bildschirmen. Und oft, wenn sie gefragt werden über ihr Wohlbefinden, schneiden sie auch schlechter ab. Und wir wissen nicht genau, ist es jetzt der Bildschirm, der das Wohlbefinden beeinflusst, oder sind es diese anderen Faktoren, dass zum Beispiel Kinder von Familien, wo vielleicht die Eltern zwei Jobs haben müssen, wo sie nicht zum Gitarrenunterricht gefahren werden, dann einfach auch mehr Bildschirme benutzen, ohne dass die Bildschirme irgendwelche Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden haben.
Ja, also an dem Beispiel sieht man eben auch, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist, ne? Also da ist viel nötig, damit es Kindern gut gehen kann.
Oft wird es aber ja so dargestellt, ja, das Smartphone als Sündenbock für den psychischen Zustand einer ganzen Generation.
Ja, genau. Du hattest ja eben auch schon am Anfang erwähnt, Jonathan Haidt, ne, der den Bestseller jetzt rausgehauen hat, Generation Angst, super erfolgreich ist damit. Der hat sich maßgeblich bezogen auf Daten zwischen 2010 und 2015 und sagt, in diesem Zeitraum, da haben irgendwie Angststörungen, Depressionen und andere Krankheiten, psychische Krankheiten von Kindern und Jugendlichen massiv zugenommen. Und das fällt zusammen mit der Social-Media-Nutzung sozusagen. Und der fordert deswegen, Smartphones soll es erst ab 14 Jahren geben und soziale Medien sogar erst ab 16. Und natürlich haben wir auch besprochen, es gibt auf jeden Fall negative Effekte, keine Frage. Aber mir ist das auch zu einfach zu sagen, nur das Smartphone ist jetzt schuld an dieser ganzen Misere.
Ja, Jonathan Haidt wird ja vorgeworfen, dass er sich da auch die Studien raussucht, die in sein Weltbild passen, also eher ideologisch unterwegs ist. Und er bedient sicherlich auch das Bauchgefühl von vielen Leuten, von vielen Eltern, dass Social Media alles schlechter macht, so dass man das gar nicht hinterfragt.
Ja, ich glaube, weil viele auch so ein total idealisiertes Bild im Kopf davon haben, was denn die Kinder oder Jugendlichen stattdessen machen würden. Also wenn sie nicht am Smartphone sind, ne? Dann klettern die alle auf Bäume oder die gehen zum Klavierunterricht oder die, weiß ich nicht, helfen irgendwie im Haushalt oder diese Dinge. Und wenn man ehrlich ist, das ja auch nicht unbedingt der Fall, ja, ne? In vielen Familien, nicht so die Lebensrealität.
Forscher zum Beispiel in den USA schauen sich jetzt auch an, was ist mit Kindern in Teilen von Städten, wo sehr viel kriminelle Aktivität ist. Vielleicht ist eine Stunde auf dem Smartphone da, eine Stunde, wo sie nicht auf der Straße sind und sich vielleicht weiterbilden können oder auch einfach nur spielen, aber in der virtuellen Welt. Und deswegen müssen wir uns auch sehr viele Gedanken machen, was für Rückschlüsse wir ziehen von unserem eigenen Leben auf sehr diverse Kinder, nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern auch auf der ganzen Welt, wo Smartphones oft sehr, sehr wichtig sind für Gesundheit oder Bildung. Und deswegen sind auch oft die Debatten nur über westliche Kinder, wo wir auch viel mehr über Kinder auf der ganzen Welt sprechen müssten.
Ja, und auch für westliche Kinder gilt ja, ne, wir hatten eine Pandemie, wir haben, genau. Ja.
Kriege, Klimakrise, 2008 die Finanzkrise, also das sind ja auch, alles, das schleppt man ja auch mit sich rum.
Ja, ja. Ne? Da fällt einem genug ein, finde ich. Ne? Also es gibt die Opioidkrise in den USA, es gibt das Erstarken der Rechten, es gibt so viele Dinge, die einem Sorge bereiten. Und wenn ich das jetzt so vergleiche mit meiner Kindheit Ende der 80er oder in den 90ern, ja, dann denke ich, das ist schon viel, was Angst machen kann und was auch die mentale Gesundheit gerade von Kindern und Jugendlichen massiv beeinflussen kann.
Okay, aber es gibt ja trotzdem ganz konkret Fälle, wo es wirklich das Smartphone ist, das dazu beiträgt, dass es Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen schlecht geht. Das lässt sich auch zeigen.
Ja, klar, das ist so. Also erst gerade hat ja die WHO Europa wieder eine Studie veröffentlicht, die gezeigt hat, dass der Teil der Jugendlichen mit einem problematischen Nutzungsverhalten zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Das ist so, ja. Also ne, Stichwort Mediensucht, das haben wir uns jetzt hier im Detail gar nicht angeguckt, weil das auch nochmal eine ganz eigene Recherche wäre, da kann man ganz viel zu sagen. Man kann feststellen, dass es da auch geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Also bei Mädchen ist es eher so, dass es in so eine Social-Media-Sucht geht. Ne? Jungs haben in der Regel eher eine gewisse Vulnerabilität bei Gaming, das kann man sagen so. Genau, und das Leben zeigt ja, dass es ein Problem ist. Ne? Also man muss sich nur umgucken in diesen Suchtambulanzen oder in den Kliniken. Ja. Da merkt man, dass es ein großes Problem sein kann, wenn der Umgang eben nicht gelingt.
Melanie, wir machen weiter mit dem Thema Smartphone und Lernen und ich falle bei dem Thema gleich mal mit der Tür ins Haus. Kann man darauf bauen, dass Kinder und Jugendliche in der Schule bei uns im Land den vernünftigen Umgang mit Tablets, Smartphones und Social Media lernen?
Also ich sag mal so, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da eine eindeutige Antwort drauf zu geben, einfach weil das nochmal eine Recherche auch für sich wäre. Ne? Also Stichwort Föderalismus, das macht ja fast schon jede Schule so ein bisschen so, wie sie möchte. Ne? Es ist ausbaufähig. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ich habe auch viele Hintergrundgespräche geführt jetzt in Vorbereitung für diese Folge aus verschiedenen Fachbereichen und das ist schon so das, was immer wieder als Thema genannt wird, ne? Dass dieses ganze Thema Digitalisierung, Bildung oder Smartphones in der Schule, wenn du so willst, das wir da noch ganz schön viel Arbeit leisten müssen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wir haben ja schon gesehen, wie schwer es ist, überhaupt Aussagen zu treffen, was jetzt irgendwie ne, die Wirkung des Smartphones angeht. Ne? Was sind hier Ursache-Wirkungszusammenhänge? Und wenn du dir jetzt überlegst, du musst das Ganze noch in einen pädagogischen Rahmen einbetten und du nimmst noch eine zusätzliche Disziplin mit auf, dann wird es ja wieder noch komplexer. Ne? Also es ist klar, dass das einfach wahnsinnig anspruchsvoll ist. Und man findet auch da tatsächlich in der Wissenschaft unter den Bildungsforscherinnen und Forschern auch super unterschiedliche Aussagen und Ansichten. Petra Ahn von der Universität Ulm, die ist Neurowissenschaftlerin und die erforscht eben genau diese Schnittstellen zwischen Psychologie, Pädagogik und Hirnforschung und die hat mir das mal erklärt, wie das ja in dem Bereich ist mit den verschiedenen Aussagen.
Manche gehen davon aus, die Tatsache, dass wir in einer digitalen Welt leben, bedeutet auch digitales Lernen von Anfang an. Andere sagen, naja, das ist so ähnlich wie wir leben in einer Welt, in der es Autos gibt, in der es Tabak gibt, in der es Alkohol gibt. Da gucken wir auch, ab welchem Alter ist denn was überhaupt sinnvoll und wie bereiten wir Kinder gut darauf vor, verantwortungsvoll damit umzugehen, ohne gleich den ersten Wein im Kindergarten zu probieren. Und dort bewegen wir uns in einem Spannungsfeld, wo auch die Wissenschaft sich nicht davon freimachen kann, dort ja von bestimmten Prämissen auszugehen.
Und was meint digitales Lernen eigentlich genau? Also in der Schule oder auch Vorschule stellt man sich ja zum einen die Frage, wie lernen Kinder mit digitalen Medien, also Stichwort Tablet, Lern-Apps, und gleichzeitig, was lernen sie über Digitalisierung? Also da geht es dann mehr um den Umgang.
Ja, genau. Also dieses über digitale Medien lernen, das ist meistens so dieses Medienkompetenzthema. Ja. Ne? Aber lass uns vielleicht mal bleiben bei der Frage, ob und wie Kinder mit digitalen Endgeräten lernen sollten. Zu diesen Fragen, also insbesondere dieser Frage, ne, wie sollen die eigentlich mit digitalen Techniken lernen, da forscht auch Petra Arndt und ihr Team. Und die haben eine Studie gemacht, da haben sie mit Vorschulkindern so ein Experiment gemacht. Also die sollten alle die ersten Buchstaben lernen. Und dann haben die in drei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe, die hat ganz klassisch mit Stift und Papier die Buchstaben gelernt. Die andere mit Tablet und dann halt so einem Tablet-Stift. Und die dritte Gruppe, die hat die Buchstaben getippt. Also die hat einen Monitor und eine Tastatur. Genau. Und dann haben die sich mal angeguckt, wie waren denn da die Ergebnisse? Wie haben diese Kinder gelernt?
Die Gruppe, die sich insgesamt am schwersten getan hat, ist die mit dem Tablet und dem Stift. Das hat einfach sozusagen technische Gründe. Die Tablet-Oberfläche ist sehr glatt, der Stift ist sehr schwer für so Kinderhände. Das gibt im Moment zumindest die Technik nicht her. Also die Kinder würde ich mal außen vor lassen. Das ist eher ein technisches Problem. Das kann sich mit der Zeit ja auch vielleicht ändern. Und was wir gesehen haben im Vergleich der Kinder, die mit Papier und Bleistift gearbeitet haben, und der Kinder, die mit dem Keyboard geschrieben haben, ist, dass beim Lesen oder Erkennen von Buchstaben die Kinder, die selber mit der Hand, mit dem Bleistift auf dem Papier geschrieben haben, dass diese Kinder sehr vertraut mit den Buchstaben sind, die gut erkennen, gut lesen können. Und im Gegenzug wieder war es so, dass die Kinder, die auf der Tastatur geschrieben haben, sehr viel schneller in dem Schreibprozess waren.
Also die, die getippt haben, konnten schneller schreiben und die, die mit Stift und Papier gelernt haben, haben besser lesen gelernt.
Ja, genau. Ja.
Ja. Und was macht man jetzt damit?
Tja, genau das ist die Frage. Es kommt einfach total darauf an, was man eigentlich will.
Es lässt sich wissenschaftlich nicht entscheiden, was besser ist, sondern es ist dann eine politische Frage und braucht wahrscheinlich auch diesen gesellschaftlichen Diskurs. Was ist uns denn wichtiger, auch im Hinblick auf eine digitale Welt? Ist es uns wichtiger, dass die Kinder gut und sicher lesen können, Worte erkennen. Ich muss ja sehr viel Informationen in so einer digitalen Welt aufnehmen, muss auch sehr schnell differenzieren, was ist wert, gelesen zu werden, was tue ich zur Seite. Oder ist es wichtiger im Sinne von Partizipation, dass die Kinder sehr früh und sehr schnell lernen, sich auszudrücken, selber Text zu produzieren. Das hat ja auch etwas damit zu tun, kann ich mitgestalten in so einer digitalen Welt? Das kann keine wissenschaftliche Entscheidung mehr sein, wenn das Ergebnis komplex ist. Und digitale Medien sind nicht einfach und infolgedessen sind auch die Befunde, die wir haben, von einer gewissen Komplexität geprägt.
Ja, heißt also, man muss sich das einfach als Gesellschaft wirklich mal überlegen, ne? Was will man da?
Also doch ein bisschen Ideologie.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde eher sagen, es ist so eine normative Frage, ne? Also ja. Sich zu überlegen, wie soll Schule aussehen und wie sollen unsere Kinder lernen, ne? Es ist aber auch so, dass man jetzt nicht total wild experimentieren müsste erstmal, sondern es gibt schon ein paar Bereiche, wo es durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Sehr viel wurde geforscht auch zum Thema, ne? Wo liest man denn eigentlich besser, digital oder aus dem Buch? Da kannst du gleich auch nochmal einen Hinweis drauf geben, da hast du ja auch schon einiges drüber gehört. Da weiß man inzwischen, dass wir wirklich anders lesen, wenn wir eben von einem digitalen Endgerät lesen.
Zum Beispiel wissen wir, dass Texte, die digital präsentiert werden, selbst wenn sie identisch sind, zum gedruckten Text in einem Buch doch anders wahrgenommen, anders gelesen werden, dass man eher oberflächlich liest in der Tendenz, also das zeigen die meisten dieser Studien und das gilt auch für Jugendliche. Und das bedeutet am Ende, dass man sich nicht so sehr vertieft, dass nicht so viele Informationen daraus entnommen werden. Oder man kann es auch anders interpretieren. Es bedeutet, dass man die Texte anders aufbauen muss.
Kenne ich. Wenn ich Texte bearbeiten muss, drucke ich die meistens aus, um die einmal in Ruhe zu lesen.
Ja, genau, das mache ich auch. Man hat immer das Gefühl, dass es irgendwie voll aus der Zeit gefallen
ist. Erfolgreicher ist. Genau. Woran liegt das denn?
Also Zum einen, das hatte ja Petra Arndt gerade schon gesagt, ne, hat das mit der Einstellung dem Text gegenüber zu tun. Ich kenne das auch, dass ich schnell, wenn ich irgendwie Fakten nachgucken will oder schnell irgendwie eine Lösung haben will, dann scrolle ich nur so. Ne? Mhm. Meine Augen fliegen quasi so über das Smartphone oder so. Aber es hat wohl auch mit der Evolution zu tun. Das hat mir Martin Korte erklärt.
Das hat auch etwas damit zu tun, dass die Gedächtnisareale, die wir verwenden, um Informationen abzuspeichern und wieder abzurufen, tatsächlich auch evolutiv entstanden sind aus Gedächtnisarealen, die wir ursprünglich mal benutzt haben, um uns Wege zu merken, um Raumkarten zu entwickeln, um anhand von bestimmten Punkten an einem Weg wieder zurückzufinden oder eben eine Wasserquelle zu finden und so weiter. Und diese Gehirnareale benutzen wir auch für das Faktenwissen. Das heißt, wir kombinieren Fakten mit Raumkarten. Bei einem dreidimensionalen Buch können wir uns normalerweise erinnern, ob wir es am Anfang, am Mitte und am Ende des Buches gelesen haben. Das heißt, die Argumentation der Gedanken und die Didaktik spiegelt sich auch wieder in der Dreidimensionalität des Buches. Und da sieht man, wenn man sich das in den Gehirnaktivitäten anguckt, dass das Gehirn beim Online-Lesen weniger aktiv ist und damit einen geringeren Vernetztheitsgrad aufweist, als wenn wir etwas in einem dreidimensionalen Buch lesen. Und auch das gilt es zu berücksichtigen bis in den Unterricht hinein.
Also gerade wenn es darum geht, abstraktes Wissen abzuleiten, Zusammenhänge zu verstehen, dann ist das Buch dem Bildschirm überlegen. Und an dieser Stelle passt es wirklich sehr, sehr gut. Ein kurzer Werbeblock, denn wir haben eine wirklich tolle Folge zum Thema Lesen gemacht hier bei den Synapsen. Folge 95, sie heißt Lesen und Lesen lassen, Wege aus der Lesekrise. Und die findet ihr in eurer Podcast-App. Einfach ein bisschen scrollen oder schaut auf ndr.de/synapsen. Das musste ich jetzt nochmal einwerfen.
Zu Recht. Ja, genau, es ist tatsächlich so, also gerade bei abstraktem Wissen kannst du sagen, da ist in der Regel so das herkömmliche Medium, das Buch und so weiter überlegen, wobei man natürlich auch da sagen muss, sowas wie die Anordnung in unserem Sonnensystem zu erklären, ne? Das ist ja auch eine sehr abstrakte Sache und da kannst du wunderbar digitale Medien einsetzen, ne? Also da gibt es irgendwie 3D-Anordnungen im Raum, du kannst es total erlebbar machen dadurch. Ja. Das gleiche gilt irgendwie für Experimente, wenn da vielleicht in der Schule gerade kein Labor frei ist, kannst du selbst mit Apps da irgendwelche chemischen Experimente machen und so. Also da gibt es auch super, super viele Chancen in dem Bereich, auch für abstrakte Vorgänge. Deswegen auch da ist es natürlich nicht schwarz-weiß. Aber man muss einfach darauf achten, damit die Risiken nicht größer sind als der Nutzen, dass man da ein richtiges Konzept hat. Also das ist einfach total zentral bei der ganzen Geschichte. Und das sagt auch Bildungsforscher Klaus Zierer, der ist ziemlich kritisch, wie wir das handhaben in Deutschland. Also der sagt halt, wir sind da relativ planlos. Und der ist zum Beispiel jemand, der sich auch für ein absolutes Handyverbot an Schulen einsetzt.
Wir bringen die Tablets rein, wir bringen Smartboards rein, wir öffnen das alles. Derweil haben wir eine Reihe von Studien, die durchaus auch kritisch sind und deutlich darauf hinweisen, dass nicht das Tempo entscheidet über eine gelingende Digitalisierung im pädagogischen Bereich, sondern vor allem die pädagogischen Konzepte dahinter. Und bei Letzterem würde ich sagen, haben wir einen eklatanten Mangel. Ich würde sogar sagen, wir haben stellenweise überhaupt keine Konzepte.
Ui, hat er recht?
Also da würde ich mir jetzt nicht anmaßen, für Schulen in ganz Deutschland zu sprechen, aber ja, stellenweise klar, ja, da gibt es sehr viel Ahnungslosigkeit, glaube ich, noch in dem Bereich, definitiv. Ja, da muss ich was tun. Was ich aber noch total wichtig finde in diesem ganzen Zusammenhang, ist tatsächlich die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt immer mal wieder, wenn man jetzt so über Digitalisierung in der Schule redet, dass ja deren Arbeitsbelastung abnehmen könnte. Ne? Man hat Apps, da können die Kinder selbstständig arbeiten, rechnen, Aufgaben lösen, immer in dem Bereich, wo die Herausforderung ist, nicht so schwierig, nicht zu leicht und so. Das kann eine KI tatsächlich gut steuern und das kann man gut über so eine App machen. Aber tatsächlich, wenn man sich das allumfassend anguckt, muss man sagen, eigentlich wird es viel anspruchsvoller für Lehrerinnen und Lehrer. Die müssen das so gut betreuen und die müssen auch die Kinder total gut kennen, um zu wissen, welchem Kind mute ich wann was zu. Ne? Also auch gerade, wenn es um die Einbeziehung von Tablets oder Smartphones geht. Da ist nämlich ganz wichtig auch zu wissen, wie gut kann sich eigentlich das einzelne Kind selbst regulieren. Das ist eine ganz zentrale Frage.
Was heißt selbst regulieren in dem Fall?
Ja, damit ist eben das gemeint, was üblicherweise Kinder und Jugendliche auch erst lernen. Man sagt, das geht vielleicht so mit 14 los eigentlich. Ne? Also die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, zu merken, das tut mir jetzt nicht mehr gut, das war zu viel, ich müsste jetzt hier mal was anderes machen. Ne? Mhm. Nicht jedem Impuls nachzugehen, also Impulskontrolle ist da ganz wichtig. Und das sind so Skills, die in anderen Ländern tatsächlich schon an der Tagesordnung sind. Also die sind schon implementiert im Bildungsplan, wenn du so willst. Da ist Deutschland aber noch nicht so weit mit. Wobei da die Leopoldina auch gerade eine Stellungnahme zu rausgebracht hat. Also das Thema kommt auch hierzulande gerade auf. Aber ja, also man sieht einfach, das ist super anspruchsvoll. Ne? Also als Lehrerin und als Lehrer ist das eine zusätzliche Baustelle, die man hat. Und das ist nicht trivial. Also du musst ja auch super gut auswählen, wo eignet sich jetzt hier das digitale Tool, was mache ich lieber in einem herkömmlichen Unterrichtsverfahren und muss das total gut begleiten und im Blick haben. Und wenn man sich das mal in Summe anguckt, muss man einfach feststellen, da haben wir nicht genug Evidenz in dem Bereich. Da muss dringend mehr passieren. Und dazu hören wir jetzt auch nochmal Klaus Zierer.
Wir sehen, dass wir mit digitalen Medien, wenn wir sie klug einsetzen, Austausch und Kooperation verstärken können. Und wir wissen auch, dass beispielsweise im Bereich von Förderbedarf, die können dem Unterricht dann überhaupt erst folgen, weil sie durch digitale Medien besser hören, besser sehen und diesen ganzen Prozess ja auch mitnehmen können. Aber ich glaube, was davon unbeirrt bleiben wird, ist sozusagen das Herz der Pädagogik. Und das Herz der Pädagogik ist der zwischenmenschliche Austausch, ist die Interaktion zwischen Lehrpersonen, zwischen Lernenden. Denn Bildung meint auch, mit anderen Menschen sich auszutauschen, in der Gemeinschaft zu diskutieren, Freude miteinander zu haben, Demokratiebildung zu machen, zu streiten, zu diskutieren, zu scheitern, alles, was dazugehört. Und ich glaube, es kann gelingen, beides zusammenzuführen, wenn wir uns immer bewusst werden, was ist denn das eigentliche Ziel von Schule und Unterricht und ich ein klares Bildungsverständnis habe, dann werde ich die Möglichkeit der Digitalisierung nutzen, ohne aber diesen Sinn nach Gemeinschaft, diesen Sinn nach Humanismus, nach Humanität in der Schule auch in einer entsprechenden Art und Weise letztendlich zu berücksichtigen.
Das macht Hoffnung und ist doch mal ein gutes vorläufiges Fazit. Wir kommen zum Ende und Melanie, mich würde noch mal interessieren, was waren für dich während der Recherche so Aha-Momente und hat sich vielleicht deine Meinung zur Smartphone-Nutzung verändert?
Nee, tatsächlich nicht so richtig. Also ich hätte mir das im Vorfeld so ein bisschen erhofft, dass ich da mehr Klarheit habe, aber ich muss sagen, es bleibt tatsächlich ein ambivalentes Thema, auch für mich. Und als Journalistin würde ich mir wünschen, dass wir das auch viel mehr anerkennen in der öffentlichen Diskussion, also dass wir da bereit sind, beide Seiten zu erzählen. Was ich auch wichtig finde, nochmal an der Stelle zu sagen, ist, wir haben jetzt ganz viel über Kinder geredet, aber ganz, ganz viel von dem, was wir besprochen haben, das gilt natürlich für uns alle. Und deswegen irritiert es mich eigentlich auch regelmäßig, wenn ich das Gefühl habe, hier wird so ein Generationenbashing gemacht. Ne? So nach dem Motto, Gen Z macht dies und jenes und wir haben die alle an die Smartphones verloren und das ist der Untergang einer ganzen Generation. Also nach dem, was ich jetzt so weiß, finde ich das sehr, sehr schwierig und auch absolut verkürzt. Also insgesamt so ein bisschen mehr Gelassenheit bei dem Thema wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich meine, ne, wir hatten es schon mit der Popkultur oder mit der Popmusik, mit dem Fernsehen und so weiter. Am Ende war es dann alles doch nicht ganz so schlimm. Man weiß beim Smartphone nicht so genau, wie es ist, weil es natürlich auch immer schlauer wird. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Das kann man deswegen nicht eins zu eins auch mit anderen Revolutionen, sage ich jetzt mal, in dem Bereich vergleichen. Mal gucken. Ich finde aber auch, dass wir uns die Bildung angucken müssen tatsächlich. Ne? Also, dass wir anstatt da dauernd über Handyverbote zu diskutieren, kann man ja irgendwie machen, so, ne? Gibt ja viel, was dafür spricht, aber das ist so ein bisschen wie so ein Pflaster draufkleben. Ne?
Sehr einfach.
Genau.
So zu Handy weg und dann sind die Probleme auch nicht mehr da.
Genau, ne? Genau. Und stattdessen müsste man halt wirklich investieren in Bildung, gnadenlos und auch sagen irgendwie, wir möchten, dass ihr das hier lernt, ne? Und dass ihr fit werdet für den Umgang mit dem Smartphone. Und das braucht eben Konzepte und Geld und Personal. So, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Baustelle für sich, aber das finde ich ganz wichtig. Und ich finde auch, man muss über Regulierung sprechen. Also diese großen Unternehmen, die Social Media Plattform entwickelt haben, die haben die ja nicht mit dem Ziel entwickelt, dass die sicher sind. Das war ja nie das Ziel. Es geht ja darum, möglichst lange die Aufmerksamkeit zu binden und dich zu halten. Und Sicherheit war nie ein Aspekt. Und da gibt es aus der Wissenschaft halt die Forderung, dass die safe by design werden müssen. Ne? Also dass sozusagen Sicherheit mitgedacht wird, wenn da irgendwas programmiert wird und aufgesetzt wird. Und das ein ganz, ganz zentraler Baustein ist und die eben, ja, da auch eine Schutzfunktion sozusagen einbauen müssten. So. Und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Jetzt bist du selbst Mama, hast Kinder. Wie machst du es da denn eigentlich?
Ja.
Neue Folge.
Ja, genau. Naja, da hatte ich auch gedacht, ja, jetzt irgendwie habe ich mich lange beschäftigt, steige ich voll durch. Aber nein, natürlich habe ich auch da kein Patentrezept. Ne? Also mein ältester Sohn ist 10, das heißt, der hat noch kein eigenes Handy. Das kommt noch auf uns zu. Aber ich habe nicht die Illusion, dass das einfach wird. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt so mitnehme. Ne? Ich weiß, dass das Arbeit wird. Also Erziehung ist immer Arbeit, aber gerade dieses Thema kann man nicht mal eben so nebenbei entscheiden oder so ad hoc. Ach, jetzt haben alle ein Handy, jetzt kriegst du auch eins und jetzt kannst du direkt, hier ist alles drauf, let's go. So, ne? Sondern da muss man sich halt immer wieder mit auseinandersetzen und man muss auch wirklich seine Kinder gut beobachten. Also wir haben 3 Kinder, die sind super unterschiedlich und auch so was Impulskontrolle und sowas angeht. Ne? Und da ist mir jetzt doch sehr viel klarer, dass man das auch sehr unterschiedlich dann handhaben muss. Ne? Wie viel kontrolliert man, wann macht man was? Ich denke, grundsätzlich ist gut wirklich möglichst lange rauszögern. Klar, irgendwann hast du aber dann den Druck von den Gleichaltrigen, die sich irgendwie alle vernetzen. Ne? Da möchte man dann auch nicht, dass das Kind irgendwie ausgeschlossen wird. Und dann aber tatsächlich zu gucken, dass man dann schrittweise das einführt und Funktionen auch schrittweise erst so freischaltet und da eng im Austausch ist und im Zweifelsfall vielleicht auch mal irgendwie so einen Handyführerschein macht. Da kann man im Internet mal gucken. Da gibt es super Vorschläge, wie man sowas machen kann. Ja, wie gesagt, es ist kein Patentrezept, aber ich denke, wie so oft in der Erziehung genau hingucken. Und es ist so ein bisschen so, das Beispiel wird auch häufig rangezogen, wenn du mit deinen Kindern ans Meer fährst, das Meer ist ja auch nicht per se gut oder schlecht. Du musst denen halt zeigen, wie man sich da verhält. Was muss man machen, damit man den Kopf nicht unter Wasser bekommt? So, ne? Und ich finde, das ist eine ganz gute Analogie.
Ja, schönes Bild. Und die Bildschirmzeiten?
Ja, die berühmten Bildschirmzeiten. Ja, da kann man sich ja auch ganz gut anpassen an das Alter der Kinder. Ich denke, wenn man sich jetzt mal so, also eigentlich ist diese Studie, zu der ich gleich komme, oder vielmehr zu der Sebastian Marquette kommt, an 15-Jährigen gemacht worden, aber ich denke halt auch für so Teenager insgesamt ist das vielleicht ein ganz guter Tipp. Also die Studie, die er da zitiert, das ist die sogenannte Goldlöckchen-Hypothese und er erklärt uns mal, was es damit auf sich hat.
Goldlöckchen ist ein Märchen. Ja, die bricht halt irgendwie in so einen Waldhütte halt irgendwie ein. Da stehen so 3 verschiedene Teller und dann sagt sie, okay, das erste, es ist zu heiß, das zweite ist zu kalt, das dritte ist genau richtig. Und das ist so das Leitmotiv, was sich durch die Story, also irgendwas ist immer zu viel, irgendwas ist immer zu wenig und irgendwas ist immer genau richtig. Und diese Goldlöckchen-Hypothese ist auf Smartphone-Nutzung oder Mediennutzung generell bei Kindern halt angewendet worden, weil es gibt relativ große Panel-Studien, die halt an Zehntausende Kinder untersucht haben und die gezeigt haben, dass eine Mediennutzung von 1 Stunde am Tag eigentlich ein Sweet Spot ist. Also unter der Woche 1 Stunde, am Wochenende können es sogar mal bis zu 2 Stunden sein. Wenn du halt anschaust, so mentale Gesundheit bei Kindern, egal wie du es konzeptualisierst, du siehst halt in der Kurve halt so einen Dip. Also unter 1 Stunde scheint es halt auch nicht gut zu sein, 1 Stunde gut und dann drunter geht es dann wie runter.
Ja, aber das ist ja schon sehr konkret.
Ja, genau, das dachte ich mir auch. Und das ist auch eine relativ große Grundgesamtheit. Die haben nämlich 120.000 britische Jugendliche im Alter von 15 Jahren untersucht. Ja, also das ist schon ordentlich. Ne? Ja. Genau. Ja, man muss aber auch hier sagen, bevor ich jetzt wütende Mails bekomme, das Ganze ist natürlich korrelativ. Das heißt, also jemand, der nie ein Handy in der Hand hatte, wird jetzt nicht zwangsläufig gesünder, nur weil er plötzlich mit dem Smartphone zocken darf. Ne? Ja. Also so ist es nicht. Und ich denke, was man ganz deutlich an dieser Studie sieht, ist, dass es, wenn es wirklich so ist, dass es bei so einer Stunde plus minus irgendwie bleibt, dann ist da auch immer jemand im Hintergrund, der aufpasst. Ne? Und ich denke, das ist das, was irgendwie zentral da ist. Also wir werden uns da weiter kritisch mit auseinandersetzen müssen. Und für mich ist eigentlich immer diese Frage mit den Alternativen so ein guter Kompass. Ja. Da haben wir auch drüber geredet. Also wenn ich jetzt eine Stunde durch Insta scrolle oder so, dann ist immer die Frage, was mache ich nicht? Ja. Also kriege ich mit, wenn im Bus jemand Hilfe braucht? Kriege ich mit, wenn mein Kind mir irgendwie was erzählen will? Merke ich eigentlich, was brauche ich gerade? Also manchmal macht man das ja einfach so zur Entspannung. Und manchmal denkt man nach, ach Mist, okay, ich hätte ja auch irgendwie Sport machen können oder sowas. Ne?
So ging es mir letztens genauso. Da hatte ich mal, waren mal alle ausgeflogen endlich zu Hause. Man freut sich, man hat Zeit für sich. Und was mache ich? Ich liege eben auf dem Sofa und schalte Handy da auf.
Ja, genau.
Zuckt und zuckt und zuckt. Und irgendwann dachte ich mir so, Mensch, du hättest jetzt ja auch Yoga machen.
Ja.
Heißt im Kern, ist es gar keine rein wissenschaftliche Diskussion.
Ja, ich glaube, das ist der absolut zentrale Punkt. Ne? Das sagt auch Amy Orben. Die Frage ist, was wollen wir denn eigentlich für unsere Kinder und für uns?
Nach jetzt fast 10 Jahren in der Forschung in diesem Feld finde ich oft, dass die Fragen, die die Leute wirklich beantworten haben wollen oder die Politiker für die Politiker Antworten haben wollen, dass das die Wissenschaft wirklich nicht liefern kann. Für mich ist die Frage des Smartphones und der Digitalisierung der Kindheit fast mehr eine Frage von Werten wie eine Frage von der Wissenschaft. Und es wäre mir echt viel lieber, wenn wir über Werte sprechen würden und wo die Wissenschaft vielleicht die Beweislage zeigen könnte, aber wo am Ende auch das eine Frage von der sozialen Werten ist. Die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten wird oft genommen als Problemlöser, dass wir haben ein Problem in der Gesellschaft und die Wissenschaft wird uns die Antworten bringen. Aber manchmal schafft sie das einfach nicht. Und es ist vielleicht mehr eine soziologische oder philosophische Frage oder eine Frage von anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft, wie in der Ethik, wo diese Fragen vielleicht besser beantworten werden können.
Ich finde, damit hat sie schon einen Punkt. Ich habe ihr heute ja auch als Mutter eines Kleinkindes zugehört. Auf mich kommt also noch viel zu. Aber ich habe eben auch schon nach Antworten gesucht im Internet, wie macht man es richtig? Und merke aber auch, dass in die Entscheidung eben auch mehr reinspielt als jetzt die reine Minutenzahl oder Altersgrenze. Und man kann eben nicht einer Technologie allein die Schuld geben an gesellschaftlichen Problemen. Erstaunlich fand ich an deiner Recherche, dass noch viele Daten fehlen und wie Amy Orben sagt, dass die Forschungsfragen viel zu unspezifisch sind. Das heißt ja auch, dass da vermutlich noch ganz wichtige Antworten im Verborgenen schlummern. Insgesamt eine ganz tolle, spannende Recherche. Vielen Dank, dass du die heute mitgebracht hast, Melanie.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
Danke auch an das Team, heute Corinna Hennig, Christine Dreier und Jakob Böttner und natürlich an euch da draußen, dass ihr wieder bei unserem Wissenschaftspodcast dabei wart. Die Quellen zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder ihr sonst irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns doch gerne an synapsen@ndr.de und fleißig diese Folge teilen. Das wäre super. Wir brauchen euren Support. In 2 Wochen gibt's wieder eine neue Synapsen-Folge, wie immer freitags in der ARD-Audiothek oder in eurem Podcast-Player. Und bis dahin, wenn ihr mögt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, kommt doch nach Braunschweig zu unserer Live-Podcast-Folge zu Kindern im Generationsschatten. Am 5. November im Haus der Wissenschaft. Ab 19 Uhr geht's los, kostenlos. Jetzt aber bitte noch nicht ausschalten. Wir haben noch einen Hörtipp aus der ARD-Audiothek für euch. Ich bin Lucy Kluth und verabschiede mich. Mach's gut.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und in unserem gemeinsamen Podcast Amerika, wir müssen reden, sprechen wir nicht nur über Donald Trump.
Manchmal ruft ein Interviewpartner auch direkt bei Trump an, wie zum Beispiel Kid Rock.
Zückt sein Handy und wählt eine Nummer und nach 2-mal Klingeln hat es auf Lautsprecher gestellt. Wer war dran?
Donald Trump. Oh nein, echt?
Ja. Und dann sagte Donald Trump nur, yeah, guys, treat Bob nicely, he's a good guy. und dann war nur ein kurzes Gespräch, aber es war schon ein skurriler Moment.
Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.